Und es war also eine bewusste Entscheidung der Industrie, aus dieser verzweifelten Situation Profit zu schlagen. Also die Bekleidungsindustrie würde überhaupt nicht so gut funktionieren, wenn es nicht genau diesen Personengruppen so schlecht gehen würde, dass man sie dazu bringen kann, in diesen schlechten Bedingungen zu arbeiten.
Fast Fashion ist überall. Günstige Kleidung, ständig neue Trends, schneller Konsum. Doch hinter den vollen Regalen und Online-Rabatten steckt eine Realität, über die wir viel zu selten sprechen. Miserable Arbeitsbedingungen, Ausbeutung, fehlende Rechte und vor allem Frauen, die dafür bezahlen. In der globalen Textilindustrie sind es meist sie, die unter Druck nähen, bügeln, verpacken. Oft für Löhne, von denen sie nicht leben können. Was sich ändern muss, wie faire Bedingungen konkret aussehen könnten und was Politik, Unternehmen und auch wir als KäuferInnen dazu beitragen können, darüber sprechen wir heute im Utopia-Podcast.
Der Utopia-Podcast.
Bevor es losgeht, noch zwei kurze Hinweise. In der heutigen Folge werden Themen wie Diskriminierung, sexualisierte Gewalt und Mord an TextilarbeiterInnen besprochen, die für manche HörerInnen belastend sein könnten. Außerdem gehen wir auf verschiedene Gesetze ein, die aktuell politisch diskutiert werden. Das Gespräch spiegelt den Stand Mitte, Ende Juni 25 wieder. Das war der Zeitpunkt der Aufnahme. Hallo, mein Name ist Kathi und heute geht es im Utopia-Podcast um Frauen und Mode. Frauen spielen in der Modebranche eine zentrale Rolle. Und zwar auf eine Art und Weise, die oft übersehen wird. Denn Frauen machen ca. 80% der ArbeiterInnen im globalen Textilsektor aus. Sie stellen die Kleidung her und werden dabei oft ausgebeutet. Warum ist das so? Was müsste sich ändern? Was tut die Politik dagegen? Und was hat unser Kaufverhalten damit zu tun? Darüber spreche ich heute mit Emma Wenzel. Sie ist Expertin für gerechte und geschlechtergerechte Lieferketten bei der NGO Femnet. Femnet ist ein Verein, der sich seit 2007 für Frauen in der Textilindustrie einsetzt und vor allem für menschenwürdige Arbeitsbedingungen kämpft. Hi Emma.
Hallo Kathi, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Emma, wenn wir shoppen gehen, ob online oder im Laden, dann machen sich ja viele keine Gedanken darüber, wo und wie unsere Kleidung eigentlich produziert wird. Dabei stecken hinter jedem T-Shirt Menschen, Arbeitsbedingungen, Produktionsketten und so weiter. Darum frage ich zu Beginn einfach mal ganz direkt: Wenn ich heute ein T-Shirt kaufe, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es unter ausbeuterischen Bedingungen hergestellt wurde?
Ja, die ist leider recht hoch, vor allem im Fast-Fashion-Bereich. Also wir haben vielleicht alle schon mal gehört, dass die meiste Kleidung oder sehen das auch auf den Etiketten unserer T-Shirts in Bangladesch oder Indien oder China produziert wurde. Und das ist eine ganz bewusste Entscheidung der Modeunternehmen, weil sie dort einfach viel, viel günstiger produzieren können und günstiger nicht nur in Sachen von wie viel Lohn zahle ich denn meinen ArbeiterInnen, sondern auch andere Arbeitsschutzmaßnahmen nicht eingehalten werden. Und daher sind die Arbeitsbedingungen eben auch in der Regel sehr, sehr schlecht, die hinter so einem T-Shirt stecken.
Okay, also die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Femnet setzt sich ja gegen Missstände in der Textilbranche ein. Wie sehen denn typischerweise die Arbeitsbedingungen aus in diesen Fabriken, wo die Kleidung hergestellt wird? Und über welche Probleme hört ihr von den ArbeiterInnen am häufigsten?
Also ich glaube, das grundlegendste Problem, was auch am häufigsten angesprochen wird, sind die Löhne. Die reichen einfach nicht. Also eine ArbeiterIn berichtet uns von ihrem 12-Stunden-Tag, der morgens um 8 Uhr anfängt und abends um 10 Uhr aufhört, und sagt aber auch im nächsten Satz, dass ihr Einkommen überhaupt nicht zum Leben reicht. Das führt dann dazu, dass sie noch Überstunden macht, um ein bisschen mehr Geld zu haben. Oder andere, habe ich auch schon gehört, nehmen zusätzlich andere Jobs an, obwohl sie eh schon monatelang keinen einzigen freien Tag haben. Die Löhne unterschreiten nicht nur oft den Mindestlohn, sondern sie sind eben auch weit weg entfernt von einem existenzsichernden Lohnniveau. Dieses Wort existenzsichernder Lohn beschreibt eben genau das. Ein Lohnniveau, das es ermöglicht, in Würde und Gesundheit zu leben. Und das wird in der Regel nicht gezahlt. Mhm. Neben den Löhnen gibt es andere strukturelle Probleme, die vor allem der Bekleidungsindustrie auch anhängen. Zum Beispiel die absurd hohen Produktionsvorgaben. Also das heißt, eine Modemarke gibt ja einen Auftrag an eine Fabrik und sagt, bitte produziert mir so und so viele T-Shirts in der und der Zeit. Und diese Vorgaben sind ganz oft überhaupt nicht machbar. Die sind außerhalb menschlicher Möglichkeiten. Also es gibt so durchschnittliche Zahlen dazu, wie viele T-Shirts eben beispielsweise in einer Stunde produziert werden können, sagen wir mal, das sind 10. Und dann sind die Vorgaben aber, ja, ihr müsst aber 12 machen. Und das ist ein unfassbarer Druck, unter dem dann die Fabrikleitung stehen, die ja diesen Auftrag erfüllen wollen. Und der Druck wird direkt an die ArbeiterInnen, an den beispielsweise Nähmaschinen weitergegeben. Das äußert sich durch eine hitzige Atmosphäre auf der Betriebsebene, wo die Maschinen stehen. Da wird rumgeschrien, die ArbeiterInnen werden beleidigt, wenn sie nicht schnell genug arbeiten. Und ein kleiner Fehler kann auch dazu führen, dass man gekündigt wird. Das wäre also das nächste große Problem. Kündigungen passieren willkürlich. Es gibt den Fall einer Arbeiterin, die das mal so formuliert hat: Noch bevor man sich die Schuhe ausgezogen hat, wird man schon entlassen. Sie wurde selbst entlassen, weil sie einmal krankheitsbedingt gefehlt hat. Und es war ihr eben nicht erlaubt, dem Arbeitsplatz wegzubleiben, obwohl sie Fieber hatte. Das ist also der nächste Punkt, soziale Absicherung, wie wir das in Deutschland kennen. Dass es Krankheitstage gibt, Urlaubstage, einen Mutterschutz, das ist alles nicht gegeben. Und wenn sich dann jemand doch entscheidet, zu Hause zu bleiben, weil man eben nicht arbeiten kann, dann kommt man zurück in die Fabrik und wird niedergemacht, beschimpft und dann in der Regel eben auch entlassen.
Das sind Bedingungen, die können wir uns hier in Deutschland, glaube ich, nicht vorstellen. Geht es denn bei den Dingen, die du gerade beschrieben hast, vor allem um Fabriken im globalen Süden oder kann das auch anderswo so sein?
Ja, das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Ich habe ja eben davon gesprochen, dass sich viele Unternehmen dazu entscheiden, in Länder wie Bangladesch, Indien, Pakistan und so weiter zu gehen. Allerdings kennen wir auch Fälle von sogenannten Sweatshop-Bedingungen. Das sind also Produktionshallen, Standorte, in denen unter menschenunwürdigen Bedingungen gearbeitet wird. Wir kennen auch solche Bedingungen in Produktionen in Portugal, Italien, Rumänien, also innerhalb von Europa. Leider ist der Standort kein eindeutiger Indikator dafür, dass die Arbeitsbedingungen anders sind. Da muss man schon ein bisschen tiefer schauen und sich wirklich damit auseinandersetzen, wie ein bestimmtes Unternehmen produziert und welche Arbeitsbedingungen genau in der eigenen Fabrik herrschen. Allein am Land kann man das noch nicht erkennen. Und leider, das ist vielleicht noch ein kleiner Zusatz, auch nicht allein an der Marke. Also wenn wir von Fast Fashion reden, dann denken vielleicht inzwischen schon einige Leute daran, dass die Bedingungen nicht so gut sind. Es gibt aber auch Berichte, dass in Fabriken von Luxusmarken, Dior, Chanel, Gucci, ähnliche Bedingungen herrschen. Das ist nicht immer so, aber es gibt die Belege, dass das auch so vorkommt.
Okay, also man kann es nicht am Land erkennen, man kann es nicht an der Marke erkennen. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr hoch, wenn man Mode kauft, dass Ausbeutung dahinter stecken könnte.
Richtig. Also es gibt natürlich nachhaltige Marken, die versuchen, eine Veränderung zu schaffen. Und es ist bestimmt ein guter erster Schritt, dort einzukaufen. Es gehört einfach viel Transparenz dazu, um einschätzen zu können, ob eine Marke fair produziert.
Mhm. Dann meine nächste Frage. Warum trifft die Ausbeutung, die du eben beschrieben hast, so häufig Frauen? Frauen stellen ja immerhin den Großteil der Belegschaft im Textilsektor, ich glaube 80%. Trotzdem sind sie selten in Führungspositionen zu sehen. Warum ist das so?
Ja, das ist total richtig. Also Frauen sind, wie auch im Rest der Welt, sozial das untergeordnete Geschlecht, auch in den Produktionsländern. Bleiben wir mal beim Beispiel Indien und Bangladesch. Dort hat das mit der Industrialisierung in Form von eben Bekleidungsindustrie, die dorthin outgesourced wurde und Fabriken, die in massenweise eröffnet wurden. Das hat angefangen so in den 70er, 80er Jahren, würde ich sagen, als die ersten großen Marken in diese Länder gingen. Da wurde ganz bewusst entschieden, dass jetzt eine Arbeitskraft benötigt wird, die sehr groß ist, nämlich eine Arbeitskraft, die dann am Ende an den Nähmaschinen beispielsweise sitzt und eine, die auch sich sehr billig bezahlen lässt. Das heißt, es wurde gezielt die Gruppe der Gesellschaft ausgewählt, die eh schon in einer schlechteren Situation ist und deren verzweifelte Lage sie eben dazu bringt, sich auf solche schlechten Bedingungen einzulassen. Es wurden damals dann, und auch bis heute ist das gang und gäbe, dass für solche Textilfabriken bewusst rekrutiert wird in beispielsweise verärmten Regionen, wo Frauen und Mädchen, das sind nicht nur Frauen, von denen wir da sprechen, sondern das beginnt im Jugendalter von 13, 14 Jahren, gelockt werden, sich auf diese Angestelltenverhältnisse ist schon viel zu euphemistisch ausgedrückt, aber sich auf diese Jobs einzulassen, weil die eine vermeintlich bessere Zukunft ermöglichen würden. Und ja, dem ist natürlich oft nicht so. Also die versprechenden Löhne werden nicht ausgezahlt. Die jungen Frauen und Mädchen sind in Bedingungen untergebracht, die sich mit moderner Sklaverei beschreiben lassen. Das ist nicht in jedem einzelnen Fall so. Aber wir kennen diese Fälle und wir wissen auch, dass in den Fabriken sehr große Marken produzieren. Das ist also keine Ausnahme. Wir haben aber jetzt gesprochen, warum sind das ausgerechnet Frauen? Und das ist eben aus diesem Grund, dass man gezielt nach einer Gruppe gesucht hat, die man noch mehr unterdrücken kann, weil sie eben eh schon sozial untergeordnet werden. Viele von euch wissen, dass nicht nur Frauen sozial untergeordnet werden, sondern dass es da noch einige andere Kategorien gibt, die nochmal Diskriminierungsebenen aufmachen. Im Fall von Bekleidungsindustrie werden dann gezielt auch Frauen rekrutiert, die nicht die gleiche Sprache sprechen wie am Produktionsstandort, also MigrantInnen, und auch Frauen, die der Dalit-Kaste angehören. Die Dalit-Kaste ist die unterste Kaste im hinduistischen Kastensystem in Indien. Und falls ihr den Namen Dalit noch nicht kennt, in Deutschland oder auch als negative Fremdbezeichnung werden die Menschen, diese Personengruppe oft als die Unberührbaren, die Untouchables, bezeichnet. Und vielleicht hat man das schon mal gehört und weiß, dass diese Kaste wirklich die schlechtesten Jobs, wenn überhaupt, bekommt und sehr schlecht behandelt wird in der Gesellschaft. Und es war also eine bewusste Entscheidung der Industrie, aus dieser verzweifelten Situation Profit zu schlagen. Also die Bekleidungsindustrie würde überhaupt nicht so gut funktionieren, wenn es nicht genau diesen Personengruppen so schlecht gehen würde, dass man sie dazu bringen kann, in diesen schlechten Bedingungen zu arbeiten.
Okay, das heißt, das ist ein strukturell so geschaffenes Problem. Frauen werden deshalb vor allem in der untersten Ebene in Fabriken zum Einsatz gebracht, weil ihnen Beförderungen, nehme ich jetzt mal an, verwehrt werden und weil sie sich eben nicht wehren können, weil ihre beruflichen Möglichkeiten so eingeschränkt sind.
Ja, genau, das ist richtig. Also wenn ich sage, die verzweifelte Situation wird ausgenutzt, dann äußert sich das in der Praxis eben genau so, wie du das gerade beschrieben hast. Die Frauen werden nicht so befördert wie Männer. Also es gibt ein ganz klares Diskriminierungsverhalten, was Beförderungen angeht. Wenn ein Mann eingestellt wird als beispielsweise Schneider oder an der Nähmaschine ganz unten quasi in der Arbeitshierarchie, dann erlebt er meistens innerhalb von 6 Monaten eine Beförderung. Und dann ist er Vorarbeiter oder kommt auch ins mittlere Management oder irgendwie Aufseher oder sowas. Und Frauen bleiben 15 bis 30 Jahre in der gleichen Fabrik und wechseln nie die Position. Das führt dazu, dass die Arbeitshierarchie davon geprägt ist, dass es immer Männer sind, die Frauen vorgesetzt sind. Und dieses Machtverhältnis wird konsequent ausgenutzt. Also es passiert sehr viel sexualisierte Gewalt durch Vorgesetzte gegenüber seinen ArbeiterInnen. Und oft wird das auch nicht gemeldet von den ArbeiterInnen, die irgendwie belästigt, misshandelt werden. Und das passiert echt viel. Also wir haben Zahlen von, dass 4 von 5 Frauen sexualisierte Gewalt und Belästigung schon erlebt oder mindestens beobachtet haben. Also es passiert regelmäßig. Und der Grund, warum, oder beziehungsweise was ist der Grund? Also es wird ganz oft nicht gemeldet, weil diese Frauen eben den Job brauchen, darauf angewiesen sind. Es sind oft die Alleinverdiener für ihre Familien. Die schicken Geld nach Hause in die Dörfer, aus denen sie rekrutiert wurden. Und würden sie sich wehren gegen die Gewalt, und manche tun das, deswegen wissen wir, was dann passiert, dann erleben sie oft noch viel schlimmere Gewalt oder sie werden entlassen oder es gibt auch Fälle von Vergewaltigung und von Mord durch einen Aufseher an einer Textilarbeiterin. Und diese Dinge passieren und haben keine Konsequenzen aufgrund der ungleichen Geschlechterbehandlung. Also einer Frau wird weniger geglaubt, sie ist in einer verzweifelteren Situation, weil sie gar nicht die gleichen Jobchancen hat. Und sie erfährt einfach auch im Alltag sehr viel Gewalt. Es gibt ein paar Erfolgsgeschichten und wie gesagt, es gibt trotzdem Frauen, die sich wehren, auch wenn es nichts bringt. Und die Erfolgsgeschichten sind meistens diese, wo eben Gruppen von Frauen, die sowas erfahren, sich organisieren, vielleicht auch Gewerkschaften gründen und sich dann auf dieser, also versuchen, auf einer institutionellen Ebene zu wehren.
Könntest du kurz darauf eingehen, was das für Erfolgsgeschichten sind? Wie schaffen es Frauen, sich gegen diese wirklich, wirklich prekären Umstände zu wehren?
Also, genau, Erfolgsgeschichten ist vielleicht zu euphemistisch ausgedrückt, aber es gibt sehr, sehr gute Ansätze und Vorbilder von gewerkschaftlicher Organisierung, zum Beispiel eine frauengeführte Dalit-Gewerkschaft in Indien, in Tamil Nadu. Das ist ein Distrikt, in dem unfassbar viel Bekleidungsindustrie passiert, aus der ganzen Welt wird dort oder für die ganze Welt wird dort produziert. Und das sind Frauen, die selber Gewalt erfahren haben in ihrer Position als Textilarbeiterin und die durch eine Graswurzelbewegung und durch die Kraft des Kollektivs, also der Gemeinsamkeit und dem Austausch, die Kraft gewonnen haben und auch ausüben, sich dagegen zu wehren. Das passiert dann auf sozialer Ebene innerhalb von Gemeinschaften und Communities, dass man sich beispielsweise im Dorf überhaupt mal darüber austauscht, was vorfällt und einander stärkt. Und dann wird aber auch aktiv in die Fabriken gegangen und es wird um Rechte gekämpft. Und damit sind sie auch gar nicht so unerfolgreich, wie sich das eben vielleicht anhörte. Es gab einen sehr, sehr schlimmen Fall. Das ist alles so ein bisschen widersprüchlich, wenn ich im einen Satz sage, nicht unerfolgreich und es gab einen schlimmen Fall. Aber das ist eine Geschichte eigentlich von globalen Arbeitsrechten, die sich immer wieder schreibt. Es müssen erst wirklich schlimme Dinge passieren, damit Veränderung geschieht. Also viele haben vielleicht schon mal von Rana Plaza gehört. Das war ein Textilfabrikeinsturz. Oder der Ort heißt Rana Plaza und da ist eine riesige Textilfabrik eingestürzt. Da sind tausende von Menschen gestorben und noch viel mehr für immer verletzt worden. Und daraufhin hat sich ein bisschen was getan in der Modebranche. Und ähnlich Schlimmes ist passiert, damit diese Gewerkschaft, von der ich gesprochen habe, TTCU, eine große Erfolgsgeschichte in Sachen internationalem Abkommen erkämpft hat. Es war eben ein Fall von einem Mord. Durch einen Aufseher an einer Textilarbeiterin, nachdem er sie auch vergewaltigt hat und mehrfach sexuell missbraucht hat. Das sind schlimme Geschichten. Und diese Geschichte wurde aber ganz, ganz laut erzählt und hat einen internationalen Aufschrei erzeugt und galt dann als beispielhaftes Bild der grausamen Missstände in der Textilindustrie. Ganz, ganz viel Arbeit ist passiert. Viel Schweiß und Tränen sind da reingeflossen, am Ende ein Abkommen zu erkämpfen mit einer internationalen Modemarke. Es ist öffentlich, deswegen kann ich auch sagen, dass es H&M war, die genau in dieser Fabrik, wo das vorgefallen ist, produziert hat. Und gemeinsam mit internationalen Organisationen, und inzwischen ist auch Femnet beteiligt, dieses Abkommen aufrechtzuerhalten, wurde eben ein Abkommen geschaffen, was auch von H&M unterzeichnet wurde, um gegen sexualisierte Gewalt und geschlechterbedingte Diskriminierung zu kämpfen. Und in so einem Abkommen werden dann bestimmte Standards gesetzt, die unterschrieben werden müssen von allen Beteiligten. Mhm. Und das wäre ohne diese Gewerkschaft natürlich nie zustande gekommen. Und es braucht auch diese Frauen, die darauf aufmerksam machen, was Frauen passiert in der Textilbranche.
Das heißt, diese Frauen haben die Beweise gesammelt und sind mit dieser schlimmen, wirklich schlimmen Geschichte dann an die Öffentlichkeit gegangen?
Genau, also die schlimme Geschichte hatte leider, aber das ist in der Politik ja oft so, die Wirkung, die es braucht medial, um über ein Thema zu reden. Und dahinter versteckt sich natürlich eine Struktur von sexualisierter Gewalt. Es ist kein Einzelfall und genau darum ging es. Und das zu beweisen, und das hat die Gewerkschaft gemacht, indem sie wirklich persönliche Berichte und Geschichten gesammelt und Incidents, also Fälle, aufgenommen und veröffentlicht hat und immer wieder mit dem Finger drauf gezeigt hat und zu den Verantwortlichen Kontakt aufgenommen hat, um zu zeigen, das passiert regelmäßig und überall und wir müssen dagegen was tun.
Jetzt hast du H&M gerade schon angesprochen. Was würdest du denn sagen, welche Rolle spielen große Modekonzerne dabei, dass eben die Bedingungen trotz jahrzehntelanger Kritik in diesen Textilfabriken immer noch so schlecht sind, wie sie sind?
Ich denke mal, die wunderbare Hauptrolle kommt diesem Modeunternehmen zu. Mein Verständnis, und ich meine, ich habe mich mit Lieferketten beschäftigt, also stellt euch das mal vor. Die Bedingung, über die wir sprechen, ist der Anfang einer wirklich, wirklich langen Lieferkette, die von Bangladesch über, wenn man will, Schweden, wo irgendwie die Kollektion designt wird, hin zu Deutschland in die Läden und auch in unsere Kleiderschränke führt. Das ist eine ganz, ganz lange Lieferkette und die Arbeitsbedingungen, über die wir eben gesprochen haben, am Anfang der Produktion, die würden ja überhaupt nicht existieren, wenn nicht am anderen Ende der Lieferkette der Auftrag des Unternehmens steht, zu produzieren unter den gegebenen Konditionen. Und die gegebenen Konditionen sind hier das Schlüsselwort, weil die werden ja entschieden von einem Unternehmen, das in dem Moment sagt, wir müssen hier aber den größten Profit rausschlagen und wir zahlen keine Löhne, die ein existenzsicherndes Lohnniveau sichern. Das ist eine Entscheidung, die getroffen wird und die kann auch anders getroffen werden und das muss geschehen. Es ist natürlich dann oft so, dass wir leben in einem kapitalistischen System, das Hauptargument ist, wenn wir uns jetzt aber dazu entscheiden, viel mehr Löhne zu zahlen, haben wir einen Wettbewerbsnachteil gegenüber der anderen Unternehmen, die weiterhin günstig produzieren und so weiter und irgendjemand soll den Anfang machen. Und dafür haben wir ja heutzutage auch die schönen Lieferkettengesetze, die genau in diese Richtung gehen sollen und zwar eine gesetzliche Verbindlichkeit einführen, dass gewisse Umweltstandards und Menschenrechte von allen Unternehmen eingehalten werden müssen.
Nun behaupten aber viele Unternehmen, dass ihre Ware unter fairen Bedingungen produziert wird, beziehungsweise dass sie auf gerechte Arbeitsbedingungen achten. Wie passt das denn zusammen?
Also da müsste man einmal unterscheiden. Ich glaube, zum einen gibt es ja Unternehmen, die sich bemühen, wirklich faire Lieferketten herzustellen und umzusetzen. Und sicherlich auch ein paar, die da schon ein gutes Vorbild abgeben. Wie können wir die jetzt unterscheiden von denen, die das nur behaupten, aber nicht umsetzen? Ich glaube, das Stichwort ist hier Transparenz. Also ein Unternehmen muss eben die Lieferketten offenlegen und zeigen, wo und wie produziert wird, mit nachvollziehbaren Beweisen, um zu zeigen, dass sie tatsächlich ihr Wort halten. Also ein Unternehmen muss nachvollziehbar darstellen können, auf ihrer Website beispielsweise, wo sie produzieren und unter welchen Bedingungen sie das machen. Wenn das schon fehlt, nachdem eben die Aussage getroffen wird, hey, wir produzieren fair und danach wird aber nicht dargelegt, inwiefern sich das gestaltet, da erkennt man eigentlich, dass das wahrscheinlich eher Greenwashing ist.
Also nur die Aussage, wir produzieren fair oder ähnliche Aussagen, die reichen nicht aus, um zu beweisen, dass man als Unternehmen wirklich auf faire Bedingungen entlang der Lieferkette achtet. Wie du schon angesprochen hast, es gibt diese Lieferkettengesetze, darum schauen wir uns jetzt mal die gesetzliche Ebene an und wie da gegen Ausbeutung entlang von Textillieferketten vorgegangen wird. Also seit 2023 gibt es ja das deutsche Lieferkettengesetz, welches Ausbeutung vorbeugen soll, auch aber nicht ausschließlich im Modebereich. Vielleicht könntest du ganz kurz zusammenfassen, wie macht dieses Gesetz das und kann es das überhaupt? Also kann es wirklich spürbar die Bedingungen in zum Beispiel Textilfabriken verbessern?
Das Lieferkettengesetz vorab als Hintergrundwissen ist ungefähr so aufgebaut, dass zu aller Anfang bestimmte Menschenrechte oder überhaupt der Menschenrechtsbegriff und auch Umweltstandards einmal definiert werden. Dieses und jenes Recht muss eingehalten werden, das Verbot von Kinderarbeit muss eingehalten werden, das Recht auf Versammlungsfreiheit. Das ist ein längerer Menschenrechtskatalog sozusagen. Und einfach gesagt verbietet das Gesetz den Bruch dieser Menschenrechte, die Verletzung dieser Menschenrechte. Jetzt muss ein Gesetz aber natürlich auch greifen. Also das heißt, was passiert denn, wenn ein Unternehmen dann doch dieses oder jene Menschenrecht oder den und den Umweltstandard untergräbt? Und im deutschen Lieferkettengesetz ist es so geregelt, dass dann eine Beschwerde eingereicht werden muss bei einer zuständigen Behörde. Die Behörde in Deutschland ist das BAFA, das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Da soll dann eine Beschwerde eingereicht werden, wenn eben so eine Menschenrechtsverletzung stattgefunden hat. Dann prüft das BAFA, ob das denn berechtigt war und so stimmt. Und wenn das so stimmt, dann gibt es Sanktionen gegen das Unternehmen. Die sind auch nochmal aufgeschlüsselt verschiedener Art. Das ist das deutsche Lieferkettengesetz. Und dann hast du gefragt, ob das was bringt oder wie genau war deine?
Genau, ob es eine spürbare Wirkung entfaltet in zum Beispiel Textilfabriken. oder entlang von textilen Lieferketten.
Als das Gesetz in Kraft trat, war die Wirkung groß. Und die war da und die wurde von uns sehr begrüßt. Wir als Femnet waren Teil und sind auch nach wie vor Teil der Initiative Lieferkettengesetz. Ohne die und deren unermüdliche Arbeit in den letzten bis zu 10 Jahren eigentlich fast, das Gesetz überhaupt nicht in Form angenommen hätte. Und die Wirkung war zunächst so auf unternehmerischer Seite zu spüren, weil sich zum allerersten Mal überhaupt die Chefetage mit den Themen Menschenrechten und Umweltschutz befassen musste. Das haben wir natürlich sehr begrüßt und es gab auch erste positive Reaktionen von der Arbeiterinnenschaft in den Produktionsländern. Also uns berichtete ein Gewerkschaftler, dass er nach 40 Jahren Gewerkschaftsarbeit das erste Mal mit einem auftraggebenden Unternehmen tatsächlich am Tisch saß und war ganz begeistert davon. Aber das muss man sich auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen. In Deutschland eine Gewerkschaft, die 40 Jahre lang keinen Kontakt zum auftraggebenden Unternehmen hat, das ist an sich schon eine Katastrophe. Es war also eigentlich höchste Not und Zeit, dieses Lieferkettengesetz umzusetzen und wirklich die Unternehmen mal mit den Arbeitsbedingungen vor Ort zu konfrontieren. Allerdings hat diese positive Wirkung schnell abgeschwächt. Also zuallererst muss ich aber eigentlich auch sagen, dass das Lieferkettengesetz nach diesen ersten 2 Jahren noch nicht vollkommen ausgewertet werden kann. Viele Maßnahmen, die es enthält, sind Präventivmaßnahmen und die werden sich eben erst zeigen nach einigen Jahren, was genau da nochmal rumgeschraubt werden muss und ob sie wirklich die Wirkung entfalten, die sie abzielen. Was die konkreten Maßnahmen angeht, die nicht präventiv sind, nämlich dieser Mechanismus, den ich eben beschrieben habe, dass wenn eine Menschenrechtsverletzung geschieht, man eben eine Beschwerde einreicht bei dem BAFA, bei dem Amt, und dann Sanktionen erteilt werden. Da wurde schon ein großes Defizit angeprangert von juristischen Organisationen, die dieses Gesetz ausgewertet haben. Und zwar ist die Transparenz der Prüftätigkeit von dieser zuständigen Behörde, also ob die wirklich was tut und dass man das auch nachverfolgen kann, ist absolut defizitär. Also es besteht natürlich die Hoffnung, dass Defizite wie dieses in der Übersetzung der europäischen Lieferkettenrichtlinie in deutsches Recht, dass die Defizite dann aufgearbeitet werden und das zukünftige deutsche Lieferkettengesetz, was sich ja eh nochmal verändert, wenn die europäische Richtlinie in Kraft tritt, dass das dann diese Defizite aufarbeitet und verbessert. Allerdings gibt es da eine große Debatte aktuell, ob die europäische Lieferkettenrichtlinie überhaupt so in Kraft tritt, wie sie geplant ist. Und ich würde mal sagen, die Defizite wurden identifiziert. Es gab kurz Hoffnung und inzwischen müssen wir eigentlich um ganz andere Dinge kämpfen, dass die behalten werden, wenn die europäische Richtlinie in Kraft tritt.
Mhm. Jetzt hast du das europäische Lieferkettengesetz schon angesprochen. Das ist ja geplant, genauso wie neue Berichtspflichten. Ganz kurz, ich versuche es ganz kurz zusammenzufassen. Also große Unternehmen müssen transparent arbeiten und sollen zur Rechenschaft gezogen werden können, wenn sie von Menschenrechtsverletzungen wie Kinder- oder Zwangsarbeit profitieren. Jetzt wäre meine Frage an dich, können diese Gesetze tatsächlich für mehr Transparenz sorgen und schützen diese Gesetze gerade Frauen, die ja, wie wir schon gesagt haben, besonders gefährdet sind?
Okay, also zum ersten Teil, es ist keine Forderung nach Transparenz direkt enthalten in den Gesetzen. Ich hatte das ja am Anfang schon mal beschrieben, dass eigentlich genau diese Transparenz so entscheidend dafür ist, für uns als KäuferInnen in unserem Konsumverhalten zu entscheiden, wo wir konsumieren wollen, aber auch für MenschenrechtskämpferInnen, die eben anprangern möchten und können sollten, wo etwas ganz schief läuft. Aber die Gesetze, die verlangen eine Risikoanalyse. Also das bedeutet, dass die Unternehmen selber ihre Lieferkette analysieren müssen und Risiken identifizieren und dann auch schreiben müssen, wie sie diese dann vorbeugen. Oder aber wenn die Risiken und die Menschenrechtsverletzungen schon stattgefunden haben, wie sie den Abhilfe beschaffen, das soll alles geschehen und dieser Bericht soll natürlich auch veröffentlicht werden. Also insofern gibt es diese Art von Transparenz, aber die Transparenz, die uns eigentlich nach wie vor fehlt oder die entscheidend ist, ist, dass eine Lieferkette vom Unternehmen selbst hin bis zur Fabrik in Bangladesch wirklich nachvollziehbar ist. Und das ist nicht gegeben.
Okay, das ist aber schon ein sehr entscheidendes Defizit bei diesen Gesetzen. Würdest du denn sagen, sie sind trotzdem ein Schritt in die richtige Richtung?
Ein Schritt in die richtige Richtung auf jeden Fall. Wir begrüßen das total, dass auf gesetzlicher Ebene endlich angekommen ist, wer für diese Ungerechtigkeiten verantwortlich ist, und zwar die Unternehmen. Das Gesetz legt ja den großen Fokus, ist ja ein Gesetz für Unternehmen. Das sind ja die, die da in, zur Verantwortung gezogen werden. Und genau dieser Ansatz ist auch der richtige. Aber das Endziel, was damit erreicht werden soll, nämlich dass wirklich wirksam und effektiv Menschen geschützt werden, Menschenrechte eingehalten werden, die nur gebrochen werden durch wirtschaftliche Tätigkeit in Europa und in Deutschland, und die aber gebrochen wird in Ländern, in denen viele Menschen in noch viel prekäreren Situationen sind, das Ende, das ist unser Endziel, das ist leider noch weit entfernt.
Wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass eben Frauen gerade in diesen prekären Situationen sich befinden. Gehen denn die unterschiedlichen Lieferkettengesetze darauf ein, beziehungsweise tragen sie dazu bei, diese Situation zu verbessern?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil das einen Punkt anspricht, der oft in der internationalen Arbeitsrechtsregulierung vernachlässigt wird. Nämlich die Tatsache, dass Frauen und andere marginalisierte Gruppen auf andere und in der Regel schlimmere Weise betroffen sind, wenn Arbeitsrechte verletzt werden, als beispielsweise Männer. Also wenn wir eben am Anfang über die Arbeitsbedingungen wie Lohnniveau gesprochen haben oder ein Druck, der durch die unrealistischen Produktionsvorgaben entsteht, dann äußern sich diese Arbeitsbedingungen eben unterschiedlich auf Männer und Frauen. Also Frauen erleben sexualisierte Gewalt durch diesen Druck. Und das muss anerkannt werden von den Gesetzgebern, also von der Regierung in diesen Gesetzen, und auch von den Unternehmen selbst. Die soziale Unterordnung von Frauen, von Dalit-Frauen und von migrantischen Frauen und so weiter, also Thema Intersektionalität, wer das Wort noch nicht kennt, das beschreibt die Mehrfachdiskriminierung von Menschen, die eben durch verschiedene Eigenschaften gleichzeitig diskriminiert werden. Also eine weiße Frau erlebt eine Situation anders als eine schwarze Frau, weil da eben mehrere Diskriminierungserfahrungen aufeinandertreffen. Was ich damit sagen möchte, ist, dass eben Frauen durch die soziale und gesellschaftliche Unterordnung es schwerer haben als Männer und dadurch auch es nochmal schwerer haben, wenn dann Arbeitsrechtsverletzungen stattfinden. Und auch migrantisierte Frauen haben es nochmal schwerer, weil die vielleicht die Sprache nicht sprechen und sich nochmal weniger mit der Situation auseinandersetzen können als Frauen, die die Sprache sprechen beispielsweise. Und es gibt auch eigentlich in der internationalen Arbeitsrechtewelt, also es gibt beispielsweise die, das International Labour Office, die ILO, gibt es quasi Gesetze oder internationale Abkommen, die genau dieses Thema schon ganz gut bekämpfen. Die wurden aber überhaupt nicht inkludiert im Gesetzestext. Also beispielsweise die ILO-Konvention Nummer 190, die wurde vor einigen Jahren sehr gefeiert als Errungenschaft zum Schutz von Frauen am Arbeitsplatz. Das ist eine Konvention zur Beseitigung von Diskriminierung und Belästigung am Arbeitsplatz. Die findet überhaupt keinen Platz in dem Gesetz. Und das ist schon sehr tragisch, vor allem in der Bekleidungsindustrie eben, die hauptsächlich auf dem Rücken von Frauen und migrantischen Frauen getragen wird.
Okay, also kurz zusammengefasst, es kommt nicht oder auf keinen Fall ausreichend vor.
Nein, leider gar nicht. Ein ganz großes Defizit. Und der größte Fehler liegt wahrscheinlich daran, dass zwar die richtigen Leute zur Verantwortung gezogen werden, nämlich die Unternehmen, aber die Inhalte davon, von dem Gesetz, nämlich wie die Risiken erfasst werden und wie die Maßnahmen entwickelt werden, die diese Risiken bekämpfen sollen, auch die werden von den Unternehmen selbst entwickelt. Die sollten aber eigentlich, und das haben Studien gezeigt, dass das viel effektiver werden, die sollten von den ArbeiterInnen, von den Betroffenen selber entwickelt werden, weil die wissen am besten, wo die strukturellen Probleme liegen und wie sich die lösen lassen.
Wir sind jetzt auf ein paar Gesetze eingegangen. Sie sind zwar nicht perfekt, aber ein Schritt in die richtige Richtung. Allerdings wird, wie du schon erwähnt hast, ja gerade an ihnen gerüttelt. Das deutsche Lieferkettengesetz soll quasi abgeschafft werden, laut Koalitionsvertrag. Und auch die Pläne der EU wurden verzögert und sollen weiter eingeschränkt werden. Welche Auswirkungen könnte das auf ArbeiterInnen weltweit haben?
Ja, die Auswirkungen wären signifikant. Die EU-Kommission und der EU-Rat haben schon ihre Haltung geäußert dazu, wie sie das europäische Gesetz verschmälern wollen Und das würde unter anderem beinhalten, dass viel, viel weniger Unternehmen tatsächlich vom Gesetz betroffen sind. Also in Deutschland wären das dann nur noch 270 Unternehmen, obwohl unter dem LKSG eigentlich gerade 5.500 betroffen sind. Diese Schwelle oder diese Zahl ergibt sich aus der neu angeordneten Schwelle, dass nur noch Unternehmen mit über 5.000 Mitarbeitenden betroffen werden sollen. Aus ArbeiterInnensicht ist es natürlich fatal, weil diese schlimmen Arbeitsbedingungen, über die wir heute gesprochen haben, die richten sich ja nicht nach der Mitarbeitendenanzahl von Unternehmen. Und die kommen auch nicht nur vor bei besonders großen, extrem großen Unternehmen. Andere Abschwächungen betreffen zum Beispiel die zivile Haftung, die eigentlich ein Teil der europäischen Richtlinie sein sollte. Zivilrechtliche Haftung beschreibt, dass Unternehmen selber dafür haften würden, wenn eben Menschenrechte in ihrer Lieferkette verletzt werden und dass die Betroffenen dann auch Entschädigungen enthalten. Wenn das gestrichen wird, was aktuell zur Debatte steht, dann ist das ein riesengroßer Rückschlag und auch eine viel, viel geringere Wirkung des Gesetzes überhaupt für die ArbeiterInnen selbst. Außerdem sollen auch die Sanktionen gesenkt werden. Also die Sanktionen sind ja die Strafzahlungen, die Unternehmen tätigen sollen, wenn sie gegen das Gesetz verstoßen. Und wenn diese gesenkt werden, dann heißt das einfach, es wird viel weniger schlimm, gegen das Gesetz zu verstoßen und doch Menschenrechte zu verletzen. Das ist total fatal und diese Diskussionen, die laufen alle unter dem sogenannten Omnibus-Vorschlag. Und der soll stattfinden, weil angeblich eben die Berichtspflichten zu kompliziert sind, zu bürokratisch und weil das die Wirtschaft schwächen würde, wenn sich Unternehmen jetzt so viel mit Berichtspflichten beschäftigen. Da gibt es aber total viele Gegenargumente gegen. Beispielsweise, dass Berichtspflichten ja auch dazu führen, dass die Unternehmen selber über ihre Lieferkette ganz genau Bescheid wissen, Risiken vorab einschätzen können und eben auch vorbeugen können. Also da gibt es Wirtschaftsprüfer und WirtschaftswissenschaftlerInnen, die sagen, das ist total wichtig und korrekt und bringt auch der europäischen Wirtschaftslandschaft was, wenn unsere Unternehmen einfach resilienter aufgestellt werden. Gerade in globalen Krisen müssen wir unsere Lieferketten kennen. Also wir erinnern uns vielleicht alle noch an Covid, wo durch Handelsprobleme plötzlich ganze Regale in Supermärkten leer waren. Das war ein Risiko, das war eben nicht absehbar. Und das Lieferkettengesetz macht Risiken absehbar, weil es verlangt die Risikoanalyse. Und es ist also aus dieser Hinsicht überhaupt gar nicht nur eine zivilgesellschaftliche Einstellung, dass man das Gesetz will, um Menschenrechte zu schützen, sondern es bringt auch der Wirtschaft was, sich selber resilienter gegen Krisen aufzustellen.
Okay, also kurz zusammengefasst, die Lieferkettengesetze der EU und das Deutsche sind Schritte in die richtige Richtung. Sie werden auch von verschiedenen NGOs als essentielle und notwendige Schritte gelobt. Sie sind nicht perfekt. Es gibt Verbesserungsbedarf, aber sie zu erhalten wäre sehr wichtig. Neben diesen Gesetzen gibt es noch ganz viele weitere Bestrebungen für faire Mode und auf der anderen Seite natürlich auch genug andere Akteure, die Druck ausüben, um von ausbeuterischen Arbeitsbedingungen weiter profitieren zu können. Was ist denn dein Eindruck? Wird die Modeindustrie aktuell fairer? Insgesamt? Oder geht der Trend in die andere Richtung?
Also, meine Einschätzung wäre, dass es insgesamt in der Bekleidungsindustrie vorangeht. Und tragischerweise liegt das eben unter anderem an solchen weltweit bekannten Unglücken wie dem Rana Plaza Fabrikeinsturz. Es geht aber überhaupt nicht schnell genug voran und es geht auch nicht wirksam genug voran. Ich glaube nicht, dass Mode irgendwie perspektivisch unfairer wird oder so. Ich glaube nicht, dass wir einen Schritt zurück machen, aber ich glaube, dass wir als Zivilgesellschaft darauf beharren müssen, diese Errungenschaften, die wir erkämpft haben mit dem Lieferkettengesetz beispielsweise, die jetzt auch zu verteidigen und keine Kompromisse zu machen, nur weil unter dem Tenor eben Profit ist uns aber wichtiger als Menschenrechte, doch wieder die Gesetze zu verwässern. Also das Lieferkettengesetz wäre eben nie entstanden, wenn nicht seit quasi zehn Jahren sich die Zivilgesellschaft organisiert hätte, die Politik an Bord geholt hat und Kampagnen und Bildung betrieben hat, um zu zeigen, wie wichtig das Gesetz ist und dass es stattfinden muss. Das zeigt, dass wir als Zivilgesellschaft eine Macht haben, wenn wir uns organisieren und dass es sich lohnt, dafür einzustehen, für die Werte einzustehen, die wir verkörpern wollen in der Gesellschaft. Und das Lieferkettengesetz steht, es soll verwässert werden, es kann aber nicht mehr ins Minuskonto steigen. Und wir müssen darum kämpfen, wir müssen um jeden Punkt kämpfen, wie wir das Gesetz stark und wirksam machen und beibehalten können. Und da müssen wir danach weitergehen. Und ich glaube, das ist meine Einschätzung. Ich habe ja eben auch schon Wirtschaftsstudien zitiert. Es ist nicht nur die Zivilgesellschaft, die Menschenrechte wichtig findet. Es ist auch aus wirtschaftlicher Sicht von vielen, vielen WirtschaftswissenschaftlerInnen oder auch Wirtschaftsprüfern. Ich habe mich vor kurzem noch mit einem unterhalten, der eben ausdrücklich meinte, hey, es ist Arbeit, Berichte zu schreiben und über die Lieferkette zu informieren, aber es ist so, so, so sinnvoll für ein Unternehmen, über die eigene Lieferkette Bescheid zu wissen, Risiken vorab einschätzen zu können, um sie eben vorbeugen zu können. Und Nachhaltigkeit, also auch Sozialstandards, spielen dabei eine große Rolle, weil Nachhaltigkeitskrisen wird es zuhauf geben.
Okay, das bedeutet, es gibt Hoffnung für eine fairere Modeindustrie. Die Gesetzgebung hat zumindest ein paar Schritte in die richtige Richtung getan. Unternehmen sind auch teils daran interessiert, etwas zu ändern, beziehungsweise es gibt wirtschaftliche Anreize für sie. Vielleicht frage ich dann noch mal kurz nach uns als KonsumentInnen. Was würdest du VerbraucherInnen raten, wenn wir jetzt einkaufen gehen? Können wir durch unseren Einkauf positive Anreize setzen? Und wenn ja, wie machen wir das?
Ich möchte eigentlich VerbraucherInnen, die hoffentlich bis hierhin zugehört haben, mitgeben, dass es sich lohnt und dass es richtig ist, sich mit der Geschichte hinter den Kleidungsstücken auseinanderzusetzen. Denn wir sind nicht direkt schuld an den schlimmen Arbeitsbedingungen, die wir zu Anfang beschrieben haben. Ich habe das ja schon dargelegt, dass in meiner Logik ganz klar die auftraggebenden Unternehmen am Anfang der Lieferkette zur Verantwortung zu ziehen sind. Und es ist aber die Aufgabe von uns als KonsumentInnen und als Teil der Zivilgesellschaft, Bescheid zu wissen, wer die Verantwortung trägt, sich darüber eben zu bilden durch so einen Podcast wie diesen und dann auch an den richtigen Hebeln anzusetzen und diese Unternehmen zur Verantwortung zu ziehen durch beispielsweise Kampagnen wie der Initiative Lieferkettengesetz. Ich glaube, jetzt so klein betrachtet, was sich vielleicht so als Resümee vielleicht für euch persönlich auch ziehen lässt aus diesen Geschichten, aus dieser Situation, aus diesem komplexen globalen Zusammenhang, ist Wertschätzung für die Kleidung zu entwickeln, die den Weg bis in unseren Kleiderschrank geschafft hat. Es gibt da eine süße Geschichte, die mir meine Mutter vor kurzem erzählt hat. Sie hat sich ein Kleid gekauft und irgendwann ist ihr aufgefallen, hey, das liegt hier ja nur rum, ich trage das gar nicht. Es gefällt mir doch nicht, es war ein Fehlkauf, der Stoff ist irgendwie unangenehm. Und es war natürlich zu spät, es zurückzugeben, was macht man jetzt? Und sie hat, anstatt es in eine Kleidersammlung zu geben, was auch seine Vor- und Nachteile hat, hat sie eine Freundin angesprochen, ob die das nicht haben will. Und diese Freundin hat das Kleid ihrer Mutter Christa gegeben, weil sie es auch nicht haben mochte. Und die liebe Christa ist eine gute Freundin der Familie. Sie ist vor kurzem leider verstorben, aber wir haben noch mal gehört auf der Beerdigung, dass dieses Kleid bis zum Ende ihr Lieblingskleidungsstück geblieben ist. Und ich finde, das ist eigentlich das Mindeste, was wir tun können, um diese ganzen schlimmen Dinge, die hinter einem Kleidungsstück stecken, die wir jetzt gehört haben, nicht zu ignorieren, indem wir nämlich die Kleidung mit Wertschätzung behandeln und als das sehen, was sie sind, nämlich ein Produkt, was durch viele Hände gelaufen ist, wo viel Arbeit hintersteckt. Und wenn uns was nicht gefällt, dann gefällt das vielleicht jemandem anderen. Und kauft Kleidung, die ihr gerne und lange tragen wollt. Und wenn ihr sie nicht mehr tragen wollt, dann schenkt ihnen ein anderes Leben. Ich glaube, das ist das, was wir als Konsumentin gut tun können.
Das ist doch ein sehr schöner Hinweis. Danke, Emma, für deine Einsichten. Da wir jetzt im Podcast den Fokus auf Frauen in textilen Lieferketten gesetzt haben, hast du Tipps, wie man genau diese Frauen als Privatperson gezielt unterstützen kann? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten?
Also da auch Frauen immer noch, nicht genug, aber auch vom Lieferkettengesetz profitieren würden natürlich, wie alle ArbeiterInnen, wäre der einfachste und schnellste Weg für euch als Zuhörende jetzt, die Petition zu unterschreiben, die Initiative Lieferkettengesetz gestartet hat, weil wir natürlich dafür kämpfen, dass dann bei den Verhandlungen im Herbst das Gesetz nicht verwässert wird, sondern so bestehen bleibt, dass es am meisten Menschen schützt. Frauenspezifisch könnt ihr euch natürlich überlegen, ob es euch möglich ist, Frauenrechtsorganisationen zu unterstützen, die sich für globale Gerechtigkeit einsetzen, wie zum Beispiel Femnet. Bei uns werden die Spenden genutzt direkt, um unsere Projekte zu verwirklichen und unsere Arbeit überhaupt möglich zu machen. Und wir speziell haben eben einen Fokus darauf, dass die ArbeiterInnen, die Betroffenen selber im Zentrum unserer Projekte stehen, insofern, dass sie beispielsweise selber Daten erheben, die Situation vor Ort veranschaulichen und dann auch entscheiden, welche Lösungen dafür die richtigen sind.
Alles klar, danke dir. Vielen Dank auch für deine Einsichten zum Thema.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, mit dir zu sprechen.
Sehr, sehr gern. Wir haben gehört, wie sehr gerade Frauen weltweit unter den Bedingungen der Modeindustrie leiden und warum sich daran bislang zu wenig geändert hat. Doch es gibt Ansätze für Verbesserungen und auch wir als Zivilgesellschaft können etwas tun. Wie geht ihr mit diesem Wissen um? Engagiert ihr euch bereits oder kauft ihr anders ein, wenn ihr solche Hintergründe kennt? Schreibt uns gern eure Meinung, Erfahrungen, Lob und Kritik an podcast@utopia.de. Und wenn ihr tiefer einsteigen wollt, auf utopia.de gibt es eine Menge Artikel rund um die Modeindustrie, Secondhand und die Frage, wie Mode fair werden kann. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Und wenn euch die Folge gefallen hat oder euch zum Nachdenken angeregt hat, dann freuen wir uns, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt.
Das war's für diese Woche. Bis zum nächsten Mal.
Der Utopia-Podcast.